Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 99. Vers der 6. Sure, der Sure an Om.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Wa huwa alladhi anzala minas samaa'i ma'an فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung des Verses, der dazu aufruft, über das Geschehen in der Natur nachzudenken, um in ihr Zeichen für die göttliche Existenz und Allmacht zu erkennen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Er, Gott, ist der, der vom Himmel Wasser hinabregnen lässt, mit dem wir vielfältiges Wachstum hervorbringen, Grünes, aus dem wir Ähren voller praller Körner heranwachsen lassen und aus den Dattelpalmen Büschel voller Früchte dicht an dicht. Und Gärten mit einer Vielfalt an Trauben, Oliven und Granatäpfeln bringen wir hervor, von dem einiges einander ähnlich ist, anderes nicht. Betrachtet ihre Früchte und ihr Reifen. Wahrlich, in all dem sind Zeichen für die Glaubenden, Zeichen der Allmacht Gottes.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unser Programm wird jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Website pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Website anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Website pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Thank you. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Mittwoch, dem 13. April 2022, gleich dem 23. Farvardin 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten, danach folgt ein Interview. Anschließend geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine weitere Folge aus unserer Sendereihe Moral islamisch gesehen. Dann geht es weiter mit unserem Sonderbeitrag Motto des diesjährigen iranischen Jahres Produktion, wissensbasiert Arbeitsplatz schaffen. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsführer, System der Islamischen Republik Iran hat Iran zu attraktivem Modell für andere gemacht. Iran bat afghanische Übergangsregierung, Angriffe auf diplomatische Einrichtungen zu erklären. Jemen. Wiedereröffnung des Flughafens von Sanaa sollte erste Priorität der UNO sein. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsführer, System der Islamischen Republik hat Iran zu attraktivem Modell für andere gemacht. Das geehrte Revolutionsoberhaupt bezeichnete alle Probleme des Landes als durchaus lösbar und betonte, das Staatssystem der Islamischen Republik Iran und ihre vielfältigen Errungenschaften in verschiedenen Bereichen haben das Land zu einem attraktiven Modell für andere Völker gemacht. Ayatollah Khamenei hat am Dienstagabend bei einer Zusammenkunft mit Verantwortungsträgern der iranischen Staatsordnung das Erreichen der Selbstversorgung in verschiedenen Bereichen, darunter bei der Produktion von 6 Corona-Impfstoffen sowie die Verwirklichung der Auslandsverschuldung nahe Null und weitere wissenschaftliche, industrielle und technologische Fortschritte in verschiedenen Bereichen als Zeichen des Erfolgs der Islamischen Republik Iran aufgezählt und hervorgehoben. Ein weiteres Erfolgsbeispiel ist die reibungslose Verwaltung des Landes und im Gegensatz zu einigen anderen Ländern und trotz aller Feindseligkeiten gegen Iran wird die Verwaltung des Landes legal und ohne außergewöhnliche Maßnahmen abgewickelt. Das geehrte Oberhaupt der Islamischen Revolution erklärte weiter, dass diese Errungenschaften sowie andere Bereiche wie die Ausweitung der strategischen Tiefe und des spirituellen Einflusses Irans in der Region die Islamische Republik zu einem attraktiven Beispiel gemacht hätten. Ein sehr wichtiges Thema, das nicht vergessen werden sollte, ist auch, dass die arroganten Amerikaner ausdrücklich zugegeben haben, dass der maximale Druck auf Iran kläglich gescheitert ist, fügte Ayatollah Khamenei hinzu. Außerdem wies er auf die gute Richtung der Diplomatie des Landes hin und betonte, die Verantwortlichen sollten die Nuklearfrage überhaupt nicht aufschieben und Maßnahmen zur Lösung der Probleme auf der Grundlage der Fakten des Landes planen und ergreifen. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution äußerte sich zufrieden über den Widerstand des iranischen Verhandlungsteams in Wien gegen Zwang und Extravaganz und sagte, die andere Seite, die sich nicht an ihre Verpflichtungen gehalten oder das Atomabkommen verlassen hat, fühlt sich jetzt hilflos und festgefahren, aber das islamische System, das viele Schwierigkeiten überwunden hat, indem es sich auf das Volk verlassen hat, wird auch diese Phase überstehen. In einem anderen Teil seiner Rede lobte Ayatollah Khamenei das Erwachen und die Bewegungen der palästinensischen Jugend in den besetzten Gebieten und hob hervor, diese Bewegungen haben gezeigt, dass Palästina trotz der Versuche der Amerikaner und ihrer Anhänger lebt und durch die Gnade Gottes wird der endgültige Sieg dem palästinensischen Volk gehören. Der Revolutionsführer würdigte auch den Mut der unterdrückten Menschen im Jemen und sagte in seinem mitfühlenden und wohlwollenden Rat an die saudischen Verantwortlichen: Warum setzen Sie den Krieg fort, wo Sie doch wissen, dass Sie keine Chance haben zu gewinnen? Finden Sie einen Ausweg aus dieser Situation. Ayatollah Khamenei bezeichnete den jüngsten Waffenstillstand im Jemen als sehr gut und fügte hinzu: Wenn dieses Abkommen im wahrsten Sinne des Wortes umgesetzt wird, kann es weitergehen und das jemenitische Volk wird ohne Zweifel gewinnen und Gott wird diesen unterdrückten Menschen helfen. Iran bat afghanische Übergangsregierung, Angriffe auf diplomatische Einrichtungen zu erklären. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian äußerte sich unzufrieden über die fehlenden Vorkehrungen für die Sicherheit der diplomatischen Vertretungen in Herat und Kabul, die in der Verantwortung des Gastlandes liegen. Gegner der iranisch-afghanischen Beziehungen unter dem Einfluss verdächtiger Spaltungselemente in den sozialen Medien versammelten sich am Montag vor der Botschaft der Islamischen Republik Iran in Kabul sowie vor dem iranischen Generalkonsulat in Herat und warfen mit Steinen. In einem Gespräch mit den Leitern der iranischen Vertretungen in Kabul und Herat am Dienstag hat der iranische Außenminister unter Bezugnahme auf seine jüngsten Gespräche mit dem amtierenden Außenminister Afghanistans in China betont, dass die volle Sicherheit der diplomatischen Vertretungen der Islamischen Republik Iran in der Verantwortung der derzeitigen afghanischen Regierung liege und sie müsste die neuerlichen Angriffe auf die diplomatischen Vertretungen Irans in Kabul und Herat erklären. Der iranische Außenminister fügte hinzu: Wir sollten uns in dieser Hinsicht vor den Verschwörungen gemeinsamer Feinde in Acht nehmen. Said Khatibzadeh, der Sprecher des Außenministeriums der Islamischen Republik Iran, sagte am Dienstag über die Aktivitäten der iranischen Botschaft in Kabul und der Generalkonsulate in anderen Städten Afghanistans: Alle Missionen der Islamischen Republik Iran in Afghanistan sind offen und setzen ihre Arbeit fort. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums fügte hinzu: Von der Regierung Afghanistans wird erwartet, dass sie die volle Sicherheit der Diplomaten und diplomatischen Vertretungen der Islamischen Republik Iran in Afghanistan verantwortungsbewusst gewährleistet und diese schützt. Jemen. Wiedereröffnung des Flughafens von Sanaa sollte erste Priorität der UNO sein. Der Vorsitzende des obersten politischen Rates des Jemen sagte: Die Wiedereröffnung des Flughafens von Sanaa sollte erste Priorität der UNO sein, da Tausende Schwererkrankte aufgrund der lähmenden Blockade durch Saudi-Arabien eine lebensrettende Behandlung im Ausland benötigen. Bei einem Treffen mit dem UN-Sonderbeauftragten für den Jemen Hans Gundberg am Dienstag in Sanaa erklärte Mahdi al-Mashat, tausende Patienten würden erwartungsvoll auf die Wiedereröffnung des Flughafens von Sanaa warten, damit sie zur Behandlung ins Ausland reisen könnten. Er forderte außerdem die Aufhebung der Blockade des Hafens in Hodeida für die Einfahrt von Schiffen mit Ölderivaten sowie für die Lieferung von Erdgas und die Aufhebung der von Saudi-Arabien verhängten allseitigen Blockade gegen das Land. Die Mitglieder der von Riad geführten Aggressorenkoalition müssen ihre Verpflichtungen in Bezug auf die humanitäre Dimension des von der UNO vermittelten Waffenstillstands einhalten, fügte al-Mashat hinzu. Zuvor hatte Mohammed Ali al-Husi, der Vorsitzende des obersten Revolutionskomitees des Jemen, den Zweck des Besuchs des UN-Gesandten in Frage gestellt, zumal die logischen und legitimen Forderungen der populären Widerstandsbewegung Ansarullah noch nicht erfüllt worden seien. Sind die Bankdienstleistungen und die Gehaltsberechnungen wieder aufgenommen oder die von den USA gemachten Zusagen zur Verlegung von Patienten erfüllt worden? Was wurde wirklich getan? Schrieb al-Husi auf Twitter. Ukraine, nahezu 5 Millionen Flüchtlinge. Die Vereinten Nationen gaben bekannt, dass mehr als 4,6 Millionen Ukrainer seit Beginn des Krieges mit Russland aus dem Land geflohen seien. Laut France24 gab der hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen am Dienstag auf seiner offiziellen Internetseite bekannt, dass sich die Zahl der ukrainischen Flüchtlinge im Ausland auf 4.615.830 belaufe. Obwohl die Zahl der Menschen, die die Grenze überqueren, deutlich zurückgegangen zu sein scheint, gibt es immer noch eine große Zahl von Flüchtlingen an der Grenze, denen es an Einrichtungen mangelt, sagte Matt Saltmarsh, der Sprecher des UN-Hochkommissariats für Flüchtlinge in Genf. Die Internationale Organisation für Migration schätzt, dass es auch rund 7,1 Millionen Binnenflüchtlinge gebe. Die IOM teilte außerdem mit, dass neben den ukrainischen Flüchtlingen auch mehr als 210.000 Nicht-Ukrainer, die im Land lebten, studierten oder arbeiteten, das Land verlassen hätten. In nur 6 Wochen seien fast 2/3 aller ukrainischen Kinder vertrieben worden, sagte der UNICEF-Direktor für Nothilfeprogramme Manuel Fontaine gegenüber den Vereinten Nationen. Von den geschätzten 3,2 Millionen Kindern, die zu Hause bleiben, ist fast die Hälfte von Unterernährung bedroht. Der russische Präsident Wladimir Putin ordnete am 24. Februar 2022 Militäroperationen in der Ostukraine an und kritisierte den Westen, Moskaus Sicherheitsbedenken nicht zu beachten. Wir hatten keine Wahl, es war die richtige Entscheidung, so Putin. Russlands Hauptziele seien der Schutz der russischsprachigen Bevölkerung in der Donbass-Region. Er behauptete auch, die Ukraine sei ein Brennpunkt der antirussischen Stimmung und sagte zuvor, die militärische Spezialoperation bestehe darin, das Land zu entnazifizieren. Dies wird der Fall sein, sagte Wladimir Putin am Dienstag bei einem Treffen mit Mitarbeitern der Weltraumbasis Vostochny im fernen Osten Russlands über die Verwirklichung der Ziele des Angriffs auf die Ukraine, die er als absolut klar und ausgezeichnet darstellte. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit wolkenlos bei Temperaturen um 24 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 13 Grad, Mashhad 25 Grad, Esfahan 22 Grad, Shiraz 22 Grad und Bandarabas 32 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. In den besetzten Palästinensergebieten eskaliert die Gewalt wieder. Wie groß ist das Gewaltpotenzial? Droht dort ein neuer Krieg? Das ist das Thema unseres Interviews mit dem schweizer-israelischen Journalisten Shraga Elam. Heute hören Sie den 2. Teil des Interviews. Das vollständige Interview ist wie gewohnt auf unserer Website unter pastoday.com/de abrufbar.
Iran hat mehrere Male ein Referendum gefordert, an dem alle Ureinwohner der Region teilnehmen sollten. Dies sollte die Lösung bringen. Der Vorschlag wurde aber ganz einfach ignoriert. Was spricht dagegen?
Ja, also wie gesagt, also die, das sind da wenig Interesse, also klare, sagen wir, vom Machthaber solche, sagen wir, diese oder andere Lösungsansätze anzustreben. Also die Gewaltpotenzial in der Gesellschaft, in Strukturen ist vertieft. Ich würde sagen, das ist leider so, und das macht die Lösung noch schwieriger, und der Druck von außen ist da nicht zu erwarten, und wie gesagt, also es ist, die Gewaltpotenzial ist nicht nur auf israelischer Seite, obwohl das sehr offensichtlich, aber auch in der palästinensischen Gesellschaft sieht man Leute, die sehr begeistert sind von der kleinen militärischen Erfolge, und die haben Freude, was auch verständlich ist, wenn sie sehen Bilder aus Tel Aviv, wie die jüdische Israelis so in voller Panik da sich verstecken und so weiter. Aber das ist eigentlich eine sehr kurze Sicht, und weil schlussendlich die Situation strukturell ist so, dass die meisten Palästinenser eine Art Geiseln sind in den Händen von der israelischen Armee, und wenn da gewisser Erfolg gibt von der palästinensischen Seite, dann schlagen so Seite E Israel sehr hart zurück, also unverhältnismäßig hart. Und von dem her ist das Eskalationspotenzial auch jetzt enorm hoch. Also wenn ich will das nicht darauf beschwören, aber wenn eine palästinensische Einzelperson, also im Moment spricht man von Aktionen von Einzelpersonen auf palästinensischer Seite, nicht unbedingt organisierte, aber bei solchen Aktionen gelingt ihnen viel mehr Israelis aufs Mal zu töten, da muss man mit noch viel heftiger israelischer Aktion rechnen. Und also wie gesagt, also sieht alles anders als gut aus. Und klar sind Ansätze zur Beilegung des Problems gefragt, aber es ist, wie gesagt, also eine Eskalation ist sehr leichter zu erreichen als das Gegenteil.
Herr Ela, der Konflikt ist der älteste weltweit. Es gab seit Ende des Zweiten Weltkriegs als Beispiel viele Konflikte, die längst gelöst worden sind. Warum gibt es für diesen Konflikt bislang keine Lösung?
Also ich bin mir nicht sicher, dass es der älteste Konflikt ist. Also es gibt sehr viele Konflikte, die da sind und die haben auch nicht zwingend Lösung. Also Tibet-Konflikt ist auch da. Und es ist keine Antwort, aber es gibt auch einen Konflikt. Also Italien besetzt Südtirol zum Beispiel seit dem Ersten Weltkrieg. Die deutsch sprechende Minderheit ist alles anders als glücklich. Sie haben auch teilweise militärische, also bewaffnete Widerstand Anfang 60er Jahre probiert und machen das nicht, aber die fühlen sich enorm, also eher als Österreicher, als Italiener und so weiter. Aber ich meine, Konflikte zu lösen ist offensichtlich nicht so ganz einfach und man kann und über verschiedene Lösungen kann man sich fragen, aber da es ist die Ansätze für Lösungen waren immer schwach. Also klar, also man kann sagen, okay, Ägypten und Israel haben seit 1978 eine mehr oder weniger funktionierte Abkommen, Friedensabkommen, aber es ist keine, in Israel nennt man das kalte Frieden, also es ist keine große Liebe. Da sind da gemeinsame Interessen. Da man hat sich auch mit Jordanien, es ist mehr oder zwischen Israel und Jordanien mehr oder weniger ruhig. Und neuerdings gibt es auch Friedensabkommen zwischen Israel und arabischen Ländern. Aber da sind nicht direkte gegenseitige Interessen, die tangiert. Und der Palästina und Israel-Konflikt hat ganz viel verschiedene Ebenen, die da mal auf nationale Ebene und mal auch religiöse Hintergrund. Und das ist an sich theoretisch gibt es verschiedene Ansätze zu Lösungen, aber praktisch, wie ich schon gesagt habe, es ist leichter, die Situation zu destabilisieren als was anderes. Und das zeigt jetzt die neueste Entwicklung auf schmerzhafte Weise wieder, dass es so ist. Also ich meine, da gab es wirklich, anstatt dass Menschen von beiden Seiten sich mehr bemühen würde, sich zu fragen, was haben wir davon, von diesem ganzen Krieg, diese Bedrohung, diese Angst. Klar gibt es keine Symmetrie, aber ich meine, auf palästinensische Seite und wie auch auf israelischer Seite muss man sich die Menschen fragen, wer profitiert von diesem Konflikt, was haben wir davon? Und vielleicht gibt es noch mehr Hoffnung, aber es ist absolut schwierig. Wobei es gab wirklich einige positive Ansätze, die zu hoffen gaben, bis hin zu der Einbezug von arabischer Partei in die israelische eigentliche Regierung, kann man sagen. Und jetzt gab es mit der neuen Regierung Situation, Krise, noch mehr Chancen, dass mehr Araber reinkommen. Aber das wird wahrscheinlich, und mit dem hätte man wahrscheinlich auch noch mehr Errungenschaften und etwas mehr für den Frieden machen können. Aber das sieht nicht so danach aus.
Herr Elam, der Konflikt ist inzwischen leider in den Hintergrund geraten. Der Besitz leider im Moment keine Priorität mehr. Was sind die Gründe dafür? Man spricht vom Ukraine-Konflikt. Da haben Sie das auch angesprochen. Auch der Konflikt zwischen Iran und den USA. Aber das ist noch lange kein Grund dafür, dass dieser wichtige Konflikt in den Hintergrund verdrängt wird.
Ja gut, also es ist es sind aber wahrscheinlich eine Vielfalt von Gründen dafür, aber ich meine, grundsätzlich kann man sagen, ist offensichtlich Präsident Obama hat sich recht viel Mühe gegeben, was er aus seiner Sicht und die Parteien irgendwie zueinander zu führen. Nur ich denke, das Konzept war falsch und die Erfolgsaussichten waren auch nicht so riesig. Und von dem her, die Lösungsansätze sind da nicht so groß und man hätte irgendwie das Gefühl gehabt, man begnügt sich mit der Verwaltung von dem Konflikt mehr oder weniger. Aber schlussendlich muss man sagen, also es liegt vor allem an den Parteien, einen Ausweg zu finden. Eine Hilfe von außen ist kaum zu erwarten. Positiv wird das auch nicht so extrem gut bewirken, weil schlussendlich müssen die Leute selber den Weg zueinander finden. Und da gibt es eigentlich von beiden, in beide Gesellschaften, sagen wir so, also jüdisch, israelisch und Palästinenser, schon Leute, die sich irgendwie sich bemühen, aber sie sind offensichtlich nicht so, sie haben keinen Zugang zu Macht und haben zu wenig Einfluss, und zwar aus verschiedenen Gründen. Also ich glaube nach wie vor, die Ansätze sollen in der Region bleiben und nicht von außerhalb diktiert so oder anders. Es kommt nicht gut raus.
Verehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer weiteren Folge aus unserer Sendereihe Moral islamisch gesehen. Gute Unterhaltung.
Moral islamisch gesehen. Wir werden über einige Aspekte, welche der islamischen Gemeinschaft zu ihrer Einheit verhelfen, sprechen. Wir haben gesagt, dass die islamische Welt sich um die Achse des Gottesglaubens vereinen muss. Gott muss für sie den Mittelpunkt aller Dinge sein. Wir haben auch darauf hingewiesen, dass in diesem Jahrhundert, in dem die Feinde mit aller Macht versuchen, den Islam und die Muslime zu vernichten, die Vernunft aus religiöser und politischer Sicht nur einen einzigen Lösungsweg gebietet. Diese Lösung besteht in der Vereinigung und Bildung einer geschlossenen und mächtigen Front zur Abwehr und Konfrontation mit den Feinden der islamischen Welt. Dieser Kampf ist schicksalhaft. Er erfordert Geduld und Standhaftigkeit und zugleich die Festigung der Beziehungen der Muslime untereinander aufgrund der religiösen Gemeinsamkeiten. Gott hat im Heiligen Koran betont, dass die Gläubigen geduldig und standhaft sein müssen. Im Vers 200 der Sure 3 Ali Imran spricht er: O die ihr glaubt, geduldet euch, haltet standhaft für die Sache Gottes aus, seid einsatzbereit und fürchtet Allah und hütet euch vor Zwietracht, auf dass es euch wohl ergehen möge. Die wichtigste Regel, welche die Grundlage für die Einheit unter den Muslimen bildet, besteht darin, dass sie von jemandem angeführt und gelenkt wird, der aufgrund einer tief in ihm verankerten Gottesfurcht ausschließlich die Anweisungen Gottes befolgt. Jemand, der jegliche egozentrische Neigung in sich selber bekämpft und sich nie seinen Gelüsten unterwirft. Es muss jemand sein, der die Hoheitssphäre des Islams und seiner Werte mit aller Kraft behütet und außer dem Schutz der Religion und der Stärkung und Größe der islamischen Welt keine andere Absicht hegt, wenn er die Muslime zur Einheit und zum Zusammenhalten aufruft. Der Koran sagt über die besonderen Eigenschaften der nach Gott orientierten Lenker in der Sure 21, Anbiya, Vers 73: Und wir machten sie zu Vorbildern, die nach unserem Befehl leiteten. Und wir gaben ihnen ein, gute Werke zu tun, das Gebet zu verrichten und die Abgabe zu entrichten. Und sie pflegten uns zu dienen. Die islamische Gemeinschaft vermag nur dann, eine geschlossene und starke Front gegenüber dem feindlichen Lager zu bilden, wenn sie sich nach einer solchen Führung richtet, sie befolgt und religiös motiviert ist. Es sind in Wahrheit die Gemeinsamkeiten der Glaubenslehre und der praktizierte Glauben, welche die Muslime umeinander vereinen und zwischen ihnen, ungeachtet jeglicher künstlicher Spaltung hervorrufender Abgrenzungen innerhalb ihrer Gemeinde, ein festes Bündnis errichtet. Gott, der zwischen den Herzen Liebe hervorruft, sagt im Vers 71 der Sure 9, Toba: Die gläubigen Männer und Frauen sind untereinander Freunde. Der geehrte Prophet des Islams, Gottes Segen sei auf ihm und Friede seinem Hause, hat den Grundstein für die Einheit unter den Muslimen gelegt, indem er zwischen ihnen das Brüderbündnis schloss und alle Gläubigen einander gleichstellte. Er sagte: Die Gläubigen sind mit ihrer Freundschaft und Nachsicht und Liebe zueinander wie der Körper des Menschen, bei dem, immer wenn ein Teil von ihm leidet und schmerzt, die anderen Teile keine Ruhe mehr haben. Mit diesem Vergleich lässt der Prophet uns wissen, dass die Muslime wie ein einziger Körper sein sollen und dass, wenn ein Teil dieses Körpers, sprich ein Teil oder ein Mitglied der islamischen Gesellschaft, in Mitleidenschaft gezogen wird, die ganze Welt Verantwortung ihm gegenüber verspürt und etwas unternimmt. In einem anderen Wort des Propheten Salawatullah alai heißt es: Jemand, der sich am Morgen aus dem Schlaf erhebt, ohne etwas für die Beseitigung der Probleme der Muslime zu tun und sich ernsthaft für sie einzusetzen, ist kein Muslim. Der Islam legt die Schienen für die Festigung der Beziehungen in der islamischen Gesellschaft. Er gibt den Muslimen Anweisungen zur Einübung und Pflege der Einheit zwischen ihnen, zum Beispiel durch das Gebot zum Gemeinschaftsgebet. Die Muslimen sollen jeden Tag in den Moscheen in geschlossenen Reihen gemeinsam das Pflichtgebet verrichten. Sie sollen Freud und Leid miteinander teilen und sich in der Moschee über soziale Fragen und über Kultur, Politik und Wirtschaft austauschen. Gemeinsam sollen sie sich um die Versorgung von Bedürftigen und Entbehrenden kümmern, an sozialen Aktivitäten teilnehmen, ihr Wissen über die Religion vermehren und ihren Glauben innerlich verankern. Ein weiteres Gebot des Islams zur Wahrung der Einheit unter den Muslimen ist das Projekt Freitagsgebet. Das Freitagsgebet ist mit seiner großen Teilnehmerzahl und den beiden Ansprachen ein besonderes Gemeinschaftsgebet. Der Vorsteher des Freitagsgebets muss in seinen Ansprachen über alle Angelegenheiten der islamischen Gesellschaft sprechen und die Bevölkerung über aktuelle Probleme aufklären. Beim Hadsch in Mekka erreicht schließlich die Verbildlichung der Einheit in der islamischen Welt ihren Höhepunkt. Einmal abgesehen von der Corona-Zeit versammeln sich jedes Jahr mehrere Millionen von Muslimen um die Kaaba in Mekka und erklären gemeinsam im Chor den Glauben an den einen Gott. Alle äußerlichen materiellen Unterschiede zwischen den Muslimen treten in den Hintergrund. Die Hadsch-Pilger sind alle weiß gekleidet und verbringen gemeinsam die Hadsch-Rituale. Der Hadsch verbildlicht die Größe der islamischen Welt und hält sie den Feinden vor Augen. Während des Hadsches erklären die Pilger, dass sie sich von Polytheisten und den Ungläubigen freisprechen. Sie empfinden Liebe zueinander, und so wird der Inhalt des Verses 29 der Sura 48 veranschaulicht. Mohammed ist Allahs Gesandter, und diejenigen, die mit ihm sind, sind den Ungläubigen gegenüber hart, zueinander aber barmherzig. Bleibt zu hoffen, dass die islamische Welt in unserem Zeitalter, wo sie eine Renaissance erfahren hat, dank der Inspiration durch die wahren Lehren des Islams, wie Prophet Mohammed sie überbracht hat, immer mehr sich vereinigt und den Feinden keine Chance gibt, Zwietracht in ihren Reihen zu säen und erneut über ihr Schicksal zu bestimmen. Diese Hoffnung wächst durch die Erstarkung und die Erfolge der Front des Widerstands. Mit Gottes Hilfe erwartet die Muslime der endgültige Sieg der Wahrheit über die Lüge, des Rechtes über das Unrecht. Musik
Hier ist Teheran, Sie hören die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, nun geht es weiter mit einem Musikstück unter dem Namen Negerane Mani mit der ungefähren Übersetzung Du bist um mich besorgt von Murteza Poshai. Viel Spaß!
تو به جای منم داری زج میکشی، یکی عاشقته که تو عاشقشی. تو به جای منم پر غصه شدی، نزو خسته بشم نگو خسته شدی. نگران منی که نگیر دلم، واسه دیدن تو داره میره دلم. نگران منی مثل بچگیام، تو خودت میدونی من ازت چی میخوام. مگه میشه باشی یا تنها بمونم، محاله بذاری محاله بتونم. دلم دیگه دلتنگیاش میشماره، هنوزم به جاسا کسی را نداره. عوض میکنی زندگیمو، تو یادم دادی عاشقی ما. تو را تا ته خاطراتم کشیدم، به زیبایی تو کسی را ندیدم. نگو دیگه آب از سر من گذشته، مگه جز تو کی سر نوشت و نوشته. تحمل نداره نباشی دلی که تو تنها خداشی. یخی یه ستاره یه سر، یه شب از همه چی به خدا گله کرد. یه دفعه به خودش همه چی رو سپرد، دیگه گریه نکرد فقط حوصله کرد. نگران منی به تو غصه دلم، تا کنار منی نمیترسه دلم. بغلم کن ازم همه چی ما بگی، بزا گریه کنم پیش تو دل سیر. مگه میشه باشی و تنها بمونم، محاله بذاری محاله بتونم. دلم دیگه دلتنگیاش میشماره، هنوزم به جاسا کسی را نداره. عوض میکنی زندگیمو، تو یادم دادی عاشقی ما. تو را تا ته خاطراتم کشیدم، به زیبایی تو کسی را ندیدم. نگو دیگه آب از سر من گذشته، مگه جز تو کی سر نوشت و نوشته. تحمل نداره نباشی دلی که تو تنها خداشی.
Liebe Zuhörer, nun hören Sie einen Sonderbeitrag, Motto des diesjährigen iranischen Jahres, Produktion, wissensbasiert, arbeitsplatzschaffend. Gute Unterhaltung.
Das Oberhaupt der Islamischen Revolution hat für das erste Jahr im neuen iranischen Jahrhundert, wie auch in den Jahren davor, ein Motto genannt. Und das Motto des Jahres 1401 vom 21.03.2022 bis 20.03.2023 lautet: Produktion wissensbasiert, arbeitsplatzschaffend. Die Namengebung für die Jahre durch das Oberhaupt der Islamischen Revolution begann offiziell im Jahr 1378-1999. In den letzten beiden Jahren der 1370er Jahre hatte das Motto des Jahres einen kulturellen und religiösen Schwerpunkt. Das Jahr 1378 wurde aufgrund der Symmetrie des 100. Jahrestages der Geburt des großen Gründers der Islamischen Revolution mit dem Beginn des Frühlings zum Jahr von Imam Khomeini ernannt. Da es im Sonnenjahr 1379 zwei Aids von Radir gab, wurde der Name Imam Ali, Friede sei mit ihm, für das Jahr gewählt. Bis 1378 lag der Schwerpunkt des Jahresmottos auf den kulturellen und sozialen Themen des Landes. Aufgrund der feindseligen und expansionistischen Aktionen der arroganten Welt, angeführt von den Vereinigten Staaten in der westasiatischen Region, und der Notwendigkeit, die Verantwortlichen des Landes auf Schaffung von Arbeitsplätzen und Unternehmertum aufmerksam zu machen, wurde das Jahr 1380 nach iranischem Sonnenjahr zum Jahr der nationalen Autorität und Arbeitsbeschaffung genannt. Das Jahr 1381 wurde entsprechend der Symmetrie der Trauertage des Meisters und Herrschers der Märtyrer mit dem Beginn des Sonnenjahres zum Jahr der Ehre und des Stolzes Husseinis erklärt. Als Dienstjahr wurde das Jahr 1382 genannt. Das Jahr 1383 galt als das Jahr der Rechenschaftspflicht, da es das letzte Jahr der Amtsperiode der 8. Regierung war und die Regierungsbehörden dem Volk einen Bericht über ihre Leistung vorlegen mussten. Für das Jahr 1384 wählte der Revolutionsführer angesichts der bevorstehenden Wahlen zur 9. Regierung der Islamischen Republik Iran und des Umfangs der negativen Propaganda der Feinde der Islamischen Republik das Motto »Nationale Solidarität und allgemeine Beteiligung«. Das Jahr 1385 wurde zum Jahr des großen Propheten, Friede sei mit ihm, ernannt, aufgrund der Beleidigung des heiligen Propheten des Islams und der Verletzung der religiösen Gefühle von Muslimen auf der ganzen Welt durch gewisse westliche Medien. Das Jahr 1386 wurde aufgrund der umfassenden und verzweifelnden Bemühungen der arroganten Welt, die muslimische Umma und die iranische Nation zu spalten, zum Jahr der nationalen Einheit und des islamischen Zusammenhalts ernannt. Das Jahr 1387 wurde auch zum Jahr der Innovation und Prosperität ernannt. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution zog dann seit 1388 jedes Jahr einen Wirtschaftstitel für das Motto des Jahres in Betracht. In den 1390er Jahren hatten die ausgewählten Titel einen wirtschaftlichen Aspekt. Mit anderen Worten, alle Titel waren Wirtschaft oder Wirtschaft war Teil des zentralen Mottos des Jahres. Tatsächlich hatten Slogans in den 1390er Jahren einen politischen Aspekt und die Regierungen hatten dieses Thema auch in ihrer Politik berücksichtigen sollen. Das Jahr 1388 wurde aufgrund des hohen Pro-Kopf-Energieverbrauchs im Land zum Jahr der Reform des Verbrauchsverhaltens ernannt. Das Jahr 1389 wurde zum Jahr der doppelten Anstrengung und doppelten Arbeit. Das Jahr 1390 zum Jahr des wirtschaftlichen Dschihad, das Jahr 1391 zum Jahr der nationalen Produktion und Unterstützung iranischer Arbeit und Kapitals erklärt. Grund für diese Benennung waren die ungezügelten Sanktionen des Westens sowie ein gewisses Missmanagement der Verantwortlichen im Wirtschaftsbereich. Musik. Das Jahr 1392 wurde mit Blick auf die bevorstehende Wahl zur 13. Regierung der Islamischen Republik zum Jahr des politischen Epos und Wirtschaftsepos ernannt. Und das Jahr 1393 wurde zum Jahr der Wirtschaft und Kultur mit nationaler Entschlossenheit und Dschihad-Management erklärt. Das einzige Jahr in den 1390er Jahren, in dem die Wirtschaft nicht im Motto des Jahres stand, war 1394, als das Oberhaupt der Islamischen Revolution dieses Jahr Regierung und Nation, Empathie und gemeinsame Sprache nannte. Seit 1395 steht jedes Jahr die Ökonomie im Mittelpunkt des Mottos des Jahres. Der Revolutionsführer nannte 1395 das Jahr der Widerstandswirtschaft, Aktion und Leistung. 1396 war Widerstandswirtschaft, Produktion und Beschäftigung. 1397 war das Jahr der Unterstützung für iranische Waren. 1398 war das Jahr von Produktionsaufschwung. 1399 war das Jahr von Produktionssprung. 1400 Produktion, Unterstützung und Beseitigung von Barrieren. Und 1401 wurden auch als Produktion wissensbasiert, arbeitsplatzschaffend bezeichnet. Ein weiteres Thema hängt mit den Zielen der Benennung der Jahre durch das Oberhaupt der Islamischen Revolution zusammen. Man kann sagen, dass das wichtigste Ziel der Benennung der Jahre darin besteht, Prioritäten zu setzen und den Fokus der Regierungsaktivitäten während eines Arbeitsjahres zu lenken. Wie bei der Benennung der Jahre deutlich wird, wird bei der Wahl des Mottos der Jahre das wichtigste Anliegen in dem betreffenden Jahr berücksichtigt. In den letzten beiden Jahren der 1370er und der 1380er Jahre hatten die wichtigsten Mottos einen religiösen, kulturellen und sozialen Beigeschmack, aber in den 1390er Jahren, nur für das Jahr 1394, wurden kein wirtschaftliches Thema als Motto des Jahres gewählt. Der externe Druck auf die iranische Wirtschaft, der seit Mitte der 1380er Jahre zugenommen hatte, zeigte seine Auswirkungen auf das Leben der Menschen in den ersten beiden Jahren der 1390er Jahre. In den 1390er Jahren wählte das Oberhaupt der Islamischen Revolution wirtschaftliche Fragen zum Hauptthema des Mottos des Jahres, weil er zu Recht zu dem Schluss gekommen war, dass die Feinde vom Sturz der Islamischen Republik mit militärischen Lösungen enttäuscht waren. Sie konzentrierten sich deshalb auf wirtschaftliche Fragen und übten Druck auf die Menschen aus, um eine Kluft zwischen den Menschen und dem System zu schaffen. Dementsprechend machte der Revolutionsführer die Wirtschaft des Landes zur ersten Priorität der Regierungen, auf die sie sich konzentrierten.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, für heute sind wir nun am Ende unseres Programms angekommen. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@pastoday.com und unsere Postanschriften zur Verfügung. Alles Gute und bis morgen.